Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir heißen Sie wieder mal herzlich willkommen zu Radio DARC. Heute ist es zum 564. Mal. Hier bei uns geht es um Funk, Naturwissenschaft und die spannende Welt der Technik. Hier am Mikrofon ist Conny Farren und ich werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Der Weltraum steckt immer noch voller ungelöster Rätsel. Entscheidend für ihre Lösung und für ein Verständnis des Kosmos, in dem wir leben, ist die Beobachtung des elektromagnetischen Spektrums. Das ist der Bereich von den Radiowellen über das sichtbare Licht bis hinauf zu den Röntgen- und Gammastrahlungen. Heute berichten wir darüber, wie Physiker die Geheimnisse dieser mysteriösen Phänomene entschlüsseln. Entschlüsseln wollen wir aber auch das Geheimnis, was richtig gute Musik ist. Die kommt beispielsweise von Ringo Starr, ja, der von den Beatles mit »It Don't Come Easy«.
You don't. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Neuerliche HARP-Messkampagne durchgeführt. Future Geo, neue Möglichkeiten für Funkamateure. Ausfall der SSTV-Bildsendungen von der Internationalen Raumstation und Beschlüsse auf der Mitgliederversammlung des DARC. Am Mikrofon Conny Farren. Im Zeitraum 17. bis 22. November 2025 unternahm das High Frequency Active Auroral Research Program in Alaska eine weitere interessante Messkampagne. Dabei kam ein neues Messinstrument zum Einsatz, das Rayleigh LIDAR. Das ist die Abkürzung für Light Detection and Ranging. Es sollte Temperatur und Dichte in Höhen von 11 bis 85 Kilometern messen. Eingesetzt wurden Frequenzen zwischen 2,75 und 9,6 MHz. Die Temperatur- und Dichtedaten über die neutrale Atmosphäre, die mit dem neuen LIDAR gewonnen wurden, werden für die weitere Erforschung der Ionosphäre von Nutzen sein, dem ionisierten Teil der Atmosphäre, die auch für die Funkwetterausbreitung von entscheidender Bedeutung ist. Nach Aussagen von Craig Heinzelman, leitender Wissenschaftler einer Forschungseinrichtung der University of Alaska in Fairbanks, sind die erhaltenen Messwerte von entscheidender Bedeutung speziell für die Interpretation der D-Schicht. Die D-Region ist mit einer Höhe von etwa 50 bis 90 Kilometern die unterste der vier Regionen der Ionosphäre und für Forscher von Interesse, da sie Funksignale absorbiert oder abschwächt. Auch Funkamateure interessieren sich stark für sie, da sie die Ausbreitung speziell im unteren Kurzwellenbereich stark beeinflusst. In niedrigeren Breitengraden tritt sie meist tagsüber auf, wenn die Ionisierung durch die Sonne zunimmt. In höheren Breitengraden ist die D-Region Tag und Nacht vorhanden und kann durch Aurora-Partikel und andere damit verbundene Phänomene verstärkt werden. Heinzelman merkte an, dass das LIDAR auch in der Lage sei, andere Aktivitäten im erdnahen Weltraum zu untersuchen. Im Fokus stand hier besonders ein Aurora-ähnliches Ereignis, das als Strong Thermal Emission Velocity Enhancement bezeichnet wird, zu Deutsch etwa so viel wie starke thermische Emissionsgeschwindigkeitssteigerung. Das HARP wird von der University of Alaska in Fairbanks betrieben, im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-amerikanischen Luftwaffe, die das System entwickelte und früher für militärische Projekte einsetzte. Die Forschungsinstrumente wurden im August 2015 an die Universität übertragen. Am 19. September 2025 fand unter dem Radom der Bochumer Sternwarte ein Future Geo Workshop statt. Organisiert von der AMSAT-DL mit Unterstützung der Europäischen Raumfahrtagentur versammelte die Veranstaltung internationale Experten, Vertreter von Amateurfunkorganisationen und engagierte Funkamateure. Future Geo ist ein Projekt der AMSAT-DL, das die Weichen für einen zukünftigen geostationären Amateurfunksatelliten stellen soll. Damit ist Future Geo als direkte Weiterentwicklung bewährter Projekte wie QO100 konzipiert, allerdings zielgerichtet auf die Bedürfnisse und Ideen der weltweiten Amateurfunk-Community. Das Konzept sieht die Platzierung des Satelliten im geostationären Orbit vor, möglicherweise bei 43 Grad West, um neben Europa auch große Teile Amerikas zu versorgen. Als Plattform wird ein sogenannter Mikro-Geosatellit ins Auge gefasst, der durch kompakte Bauweise, niedrigere Startkosten und flexible Nutzlastkonfiguration überzeugt. Die technische Planung umfasst verschiedene Uplink- und Downlink-Bänder, insbesondere das 2,4 GHz-Band für den Uplink und 10 GHz für den Downlink, sowie optional höhere Gigahertz-Bänder für Experimente und Bildungszwecke. Klassische Mehrfachtransponder nach dem Bandpipe-Prinzip stehen zur Diskussion, aber auch regenerative Systeme, ergänzt um zusätzliche Nutzlasten wie Baken, Erd- und Weltraumkameras und wissenschaftliche Sensoren. Future Geo soll der Amateurfunk-Community zahlreiche Möglichkeiten bieten, wie ständig verfügbare Kommunikationsverbindungen. Einfache Zugangsmöglichkeiten schon mit kleinen, günstigen Stationen und Förderungen von schulischen, studentischen und wissenschaftlichen Projekten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bereitstellung von Notfunk für Katastrophenfälle. Noch im Jahr 2025 sollen nun Missionskonzepte entwickelt werden, die sowohl technisch anspruchsvoll als auch für die internationale Amateurfunkgemeinschaft attraktiv und zugänglich sind. Future Geo könnte für die internationale Funkamateurgemeinschaft einen großen Schritt bedeuten, indem er weitreichende Kommunikationsmöglichkeiten, innovative Technikplattformen und neue Bildungszugänge im Orbit bietet. Der Erfolg dieses Projekts hängt maßgeblich von der weltweiten aktiven Beteiligung und den innovativen Ideen der Funkamateure ab. FutureGeo ist ausdrücklich als Gemeinschaftsprojekt angelegt und verspricht damit eine neue Ära im Amateurfunk auf der geostationären Umlaufbahn. Am 12. November kam es auf der internationalen Raumstation ISS zu einem Ausfall des für SSTV genutzten Amateurfunkgerätes. Das Gerät war rund 2 Stunden in Betrieb und sendete in dieser Zeit reguläre SSTV-Bilder auf 145,800 MHz FM. Nach etwa 2 Stunden trat ein Fehler auf. Seitdem sendet das Gerät nur noch etwa 4 Sekunden lange Träger ohne verwertbare Bilddaten. Weitere reguläre SSTV-Aussendungen sind aktuell nicht möglich. Es wurde ein Ersatzfunkgerät eingerichtet. Dieses ist jedoch ausschließlich für geplante russische Schulkontakte vorgesehen und nicht für SSTV konfiguriert. Damit ist kurzfristig nicht mit weiteren SSTV-Aktivitäten von der Internationalen Raumstation zu rechnen. SSTV ist ein Bildübertragungsformat im Amateurfunk. Zur Herbstmitgliederversammlung des DARC e.V. trafen sich turnusmäßig der Amateurrat und Vorstand am 15. November in Baunatal bei Kassel. Die Tagesordnung umfasste zwar 19 Punkte, doch die Versammlung kam erstaunlich schnell voran. Schon am frühen Nachmittag war das meiste Pensum grob abgearbeitet. Vielleicht lag es auch daran, dass die Wahlen erst im nächsten Jahr stattfinden. Zu Beginn gab es zunächst einige Ehrungen. Clemens Miara, Delta Golf 1, Yankee Charlie Romeo, Distriktsvorsitzender von Westfalen-Nord, wurde vom DARC-Vorsitzenden mit der goldenen Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet. OM Clemens hat das Kassenhandbuch für die Mitgliederverwaltungssoftware NetXP-Verein federführend geschrieben. Weiterhin hat er sich um viele Vorträge auf dem Treff DARC zum Thema Kassenführung verdient gemacht. Danach fand die öffentliche Beratung über mehrere vorliegende Anträge statt. Auch darüber hatte die Versammlung zu befinden. Angenommen wurden unter anderem der Nachtragshaushalt, einige Änderungen in der Satzung, Regelungen zur Auslandsmitgliedschaft sowie die Beitragsordnung. Der vorgelegte Haushaltsvorschlag für das Jahr 2026 im Umfang von rund 3 Millionen Euro wurde angenommen. In diesem wurde auch die weitere Finanzierung von Radio DARC bestätigt. Innerhalb der allgemeinen Aussprache ging es neben den administrativen Themen rund um den Verein auch mal um Technik. Der Distriktsvorsitzende von Niedersachsen, Oliver Häusler, Delta Hotel 8 Oscar Hotel, hielt einen Vortrag über Meshcom, Meshtastic und Meshcore. Er stellte zudem fest, dass das Thema gerade erst langsam in der Amateurfunkgemeinschaft ankäme und freute sich, dass die CQDL schon frühzeitig über die Technik Artikel gebracht habe. In einem weiteren Vortrag referierte Stefanie C. Heine, Delta Oscar 7 Papa Romeo, über aktuelle Projekte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, zu denen solche aus dem Bereich MINT und die Zusammenarbeit mit dem VDE gehören. Um 15.45 Uhr wurde die Versammlung beendet. Wir sind fast in Rekordzeit durch die Versammlung gekommen, resümierte der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, bedankte sich für die regen Diskussionen und wünschte den Teilnehmern eine gute Heimreise. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser Beitrag vergangene Woche über die zunehmende Vermischung von Deutsch und Englisch zum berüchtigten Denglisch hat durchaus einige kontroverse Reaktionen unter unserer Hörerschaft ausgelöst. Hätten sich unsere Zuhörer auch beschwert, wenn sie etwas entspannter gewesen wären? Dazu hatte unser Hörer Micha Delta Delta 0 Uniform Lima aus München eine super Idee, verbunden mit einem Musikwunsch. Er empfiehlt uns doch erstmal einen Joint zu rauchen. Seit vergangenem Jahr ist das in Deutschland sogar legal und die passende Musik dazu kommt von Witthuser und Westrup mit Nimm einen Joint, mein Freund.
Joint, mein Freund, jetzt wenn's all läuft, freut, mein Freund. Some people say hush,
mates lash. But give me the joint. If you take LSD in the tea, are you lucky we not need? But take you to feel in tea, you will feel it in your knee. Oh. And the horror is your sleep gazelle. And you have nobody young under the fist. Dann bist du ganz schön in den Arsch geknifft. In einen Joint, mein Freund. Jetzt bin's all Leute heut, mein Freund. Some people say hash makes lush, but give me the joint.
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Wir hatten ja darüber berichtet, dass die GEMA OpenAI verklagt hatte, also das Unternehmen hinter ChatGPT, wegen der wörtlichen Wiedergabe von Songtexten. Beispielsweise Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer bzw. Christina Bach, die war die Texterin. Nun kam es zum Urteil. Das betrifft die Liedtexte 9 bekannter deutscher Urheberinnen und Urheber, darunter auch Wie schön, dass du geboren bist von Rolf Zuckowski. Auch In der Weihnachtsbäckerei stammt von diesem Interpreten. Und das Landgericht München I hat dem Kläger, also der GEMA, nun größtenteils Recht gegeben. Nach Überzeugung der Kammer seien die streitgegenständlichen Liedtexte reproduzierbar in den Sprachmodellen 4 und 4o der Beklagten enthalten. Aus der informationstechnischen Forschung sei bekannt, dass Trainingsdaten in Sprachmodellen enthalten sein können und sich als Outputs extrahieren lassen. Dies werde als Memorisierung bezeichnet. Eine solche liege vor, wenn die Sprachmodelle beim Training dem Trainingsdatensatz nicht nur Informationen entnehmen, sondern sich in den nach dem Training spezifizierten Parametern eine vollständige Übernahme der Trainingsdaten finde. Eine solche Memorisierung sei durch einen Abgleich der Liedtexte, die in den Trainingsdaten enthalten waren, mit den Wiedergaben in den Outputs festgestellt. Angesichts der Komplexität und Länge der Liedtexte sei der Zufall als Ursache für die Wiedergabe der Liedtexte ausgeschlossen. Ja, das ist nur ein Ausschnitt aus dem Gerichtsurteil. Man kann dies ausführlicher auf den Seiten des Landgerichts München I nachlesen. Aber dieses Urteil enthält nicht nur Juristendeutsch, das ja bekanntlich schwer verständlich ist, sondern eben auch sehr viel Technik, was natürlich auch schwer verständlich ist, aber ungewöhnlich für ein Gerichtsurteil, dass man sich da tatsächlich mit der Technik beschäftigt hat und nicht nur mit dem Gesetz. Da sich diese ganze Problematik nicht nur auf Songtexte beschränkt, sondern auch auf journalistische Texte und Bücher, hat der Deutsche Journalistenverband dieses als Sieg für die Urheber gefeiert. Allerdings ist das Urteil noch lange nicht rechtskräftig, da die Gegenseite den Instanzenweg ausschöpfen dürfte. Interessant ist übrigens, dass nun die normale Textsuche in Suchmaschinen wie Google noch funktioniert, sowohl mit Links auf entsprechende Webseiten mit Songtexten als auch teilweise mit KI-Zusammenfassungen. Aber wenn ich dasselbe Google Assistant frage, okay Google, wie lautet der Text von Wie gut, dass du geboren bist, dann kommt nur noch dies hier.
Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden.
Natürlich hat Google das durchaus verstanden, aber da ist jetzt eine Sperre drin, diese Fangfrage nicht mehr zu beantworten. Obwohl Google Assistant bis jetzt noch keine KI ist, das soll erst kommen, sondern auch nur Webseiten abfragt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Nima 2, Mike Charlie Delta.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir.
Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind, wir gratulieren dir, Geburtstagskind.
Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind, wir gratulieren dir, Geburtstagskind.
Nach der Polizei und der Feuerwehr kriegt jetzt auch der Funkmessdienst vierbeinige Verstärkung. Ehrlich? Naja, der normale Telekom-Funkmessdienst nicht, aber das Karlsruher Sicherheitsunternehmen Hensek, das hat seit kurzem ernsthaft Wanzenspürhunde im Einsatz. Also die können normale biologische Bettwanzen erschnüffeln, so wie andere Spürhunde halt Drogen erschnüffeln können oder Sprengstoffe. Aber auch die elektronischen Wanzen, die Abhörgeräte. Vielleicht ja auch die wieder einmal verlegte Fernbedienung. Dafür wäre so ein Einsatz allerdings zu teuer, das kann man dann höchstens dem eigenen Hund beibringen. Zum Einsatz kommen die Vierbeiner im Rahmen sogenannter TSCM-Aufträge. Dieses Kürzel steht für Technical Surveillance Countermeasures, also Abwehrmaßnahmen gegen Wirtschaftsspionage, zum Beispiel bei Meetings, in Hotelzimmern oder am Verhandlungstisch. Die Wanzenschnüffler finden praktisch alles, was nach Elektronik riecht, vom Kugelschreiber mit integriertem Mikrofon über Handys, SIM-Karten und GPS-Tracker bis hin zu USB-Sticks, Festplatten und Speicherkarten aller Art. Hinter dieser Taskforce namens Schwarzwald-Dogs, nicht zu verwechseln mit den Black Forest-Hunden, steht ein Team erfahrener Hundeführer, das die Hunde für diese Aufgaben selektiert und gezielt trainiert. Bei Drohnen müssen die Vierbeiner allerdings passen, ihr dürft mal raten warum. Ja, fliegen können sie nicht. Der Hunseeinsatz ist allerdings dennoch die Ausnahme. In der Regel verwendet die Firma Hensek Funk-, Laser- und optische Detektoren und intelligente Sonden. Diese spüren verdeckte Überwachungsgeräte anhand von Funkverbindungen auf, beispielsweise GSM, LTE, 5G, WLAN, Bluetooth und so weiter. Sie finden auch Geräte, die gar keine Signale aussenden und versteckte Minikameras, unabhängig davon, ob diese ein- oder ausgeschaltet sind. Eine spezielle GPS-Antenne aktiviert dann auch verborgene GPS-Tracker. Also die Sache mit den Hunden ist hier wohl eher ein PR-Gag und nicht der Regelfall. Und natürlich können die Hunde auch nicht die Funkwellen erschnüffeln, sondern nur die Elektronik, die ja doch immer irgendeinen Eigengeruch hat, selbst wenn sie nicht heiß läuft. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Everybody having a ball. Yippee-yi-yo. Until the fellas start the name calling. Yippee-yi-yo. And the girls respond to the call. I hear a poor boy shout out.
Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor. Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor. Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor. Who let the dogs out? Hoor, 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 hoor,
hoor. I see the young people had a ball. Could you believe on this get out? Bash Gruffy, get back, you fleeing pestin' mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry.
Hey, yippee-yi-yo.
To where the girls calling them canine. Hey,
yippee-yi-yo.
But they tell me, hey man, start up the party.
Yippee-yi-yo.
You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out.
Who let the dogs out?
Hoor, 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 hoor.
Who let the dogs out?
Hoor, 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 hoor.
Bash Gruffy, get back, you fleeing pestin' mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove, got my mind, I'm gone. Do you see the race coming? word from my eye, walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short drill and gassy color, any caliber do, I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, the zoo.
Who let the dogs out? 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 Who let the dogs out?
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Auch ohne Wettervorhersage merken wir recht schnell, ob die Sonne scheint oder ob es in Strömen regnet. Aber wie stark der Sonnenwind gerade um die Erde bläst, lässt sich nicht so einfach feststellen. Für uns, für die Gesellschaft, ist das aber schon sehr wichtig, denn es hat durchaus massive Auswirkungen. Wir sprechen hier vom sogenannten Weltraumwetter. Wie sich dieses Weltraumwetter auf unseren Planeten auswirkt und ob es sich wie das irdische Wetter vorhersagen lässt, erklärt uns nun der Physiker Volker Bodmer von der Universität Göttingen. Ein Beitrag von Jens Kube.
Gemeinhin stellt man sich den Raum zwischen Sternen und Planeten als große Leere vor. Eine etwas zu einfache Vorstellung, wie Volker Bodmer von der Universität Göttingen weiß.
Zuerst einmal stimmt es, das ist ein sehr gutes Vakuum im Weltraum, aber trotzdem aufgrund der Dimensionen und der von der Sonne ausgehenden Teilchen gibt es wenige, aber geladene Teilchen, die ständig durch diesen Raum durchdringen.
Die meisten dieser Teilchen stammen von der Sonne und einige Partikel haben einen anderen Ursprung. Manche von ihnen kommen sogar aus fernen Sternensystemen in der Galaxis und haben bereits viele Lichtjahre zurückgelegt.
Hochenergiereiche Teilchen mit Energien bis zu dem Bereich Gigaelektronenvolt, die zum Beispiel bei Supernova-Explosionen ausgelöst werden.
Doch auch Himmelskörper in unserem Sonnensystem geben Partikel ab, die dann als interplanetarer Staub durch das Weltall treiben.
Von Kometen, Asteroiden, Planeten erzeugt oder auch von der Bildung des Sonnensystems.
Neben Materieteilchen befindet sich natürlich auch elektromagnetische Strahlung im Raum. Von fernen Sternen und vor allem von der Sonne. Die Stärke dieser stetigen Materie und Strahlungsströme im Umfeld der Erde kann durchaus schwanken. Das momentane Weltraumwetter wird dabei maßgeblich von der Aktivität der Sonne bestimmt. Auf ihrer Oberfläche brodeln extrem heiße Gasblasen und ihr starkes Magnetfeld führt immer wieder dazu, dass Materie in gewaltigen Eruptionen ins All geschleudert wird. Damit Partikel die Sonne verlassen können, müssen sie eine Bedingung erfüllen.
Und zwar muss die Beschleunigung so groß sein, damit die enorme Gravitation der Sonne überwunden wird und die Teilchen nicht wieder auf die Sonne zurückfallen.
Durch die turbulenten Prozesse auf der Sonnenoberfläche ist diese Bedingung an vielen Orten auf der Sonne ständig erfüllt. Und so strömen stetig Teilchen ins All hinaus. Tatsächlich verliert der uns nächste Stern auf diese Weise pro Sekunde etwas mehr als 1 Million Tonnen an Masse. Die Partikel wehen dann als Sonnenwind durch das Sonnensystem und darüber hinaus bis etwa zum 150-fachen Abstand zwischen Sonne und Erde.
Und dieser Sonnenwind in Form geladener Teilchen, so Wasserstoff, Heliumatome und Elektronen primär, strömt nun gegen alle Objekte des Sonnensystems an, das sind Planeten, Kometen, einschließlich unserer Erde, und löst bestimmte Effekte aus, die wir auch zu spüren bekommen.
Das Magnetfeld der Erde lenkt die elektrisch geladenen, einprasselnden Teilchen ab, sodass diese nur in bestimmten Regionen ihren Weg in die Erdatmosphäre finden. Dort werden sie abgebremst und rufen Polarlichter hervor. Dank der natürlichen Schutzmechanismen des Planeten, also dem starken Magnetfeld und der ausgedehnten Erdatmosphäre, ist der Sonnenwind meist ungefährlich. Sowohl für uns als auch für unsere Technik. Erst bei starkem Sonnenwind kann es zu Problemen kommen.
Die Stärke des Sonnenwindes hängt erstmal primär von den Ursprungsgebieten auf der Sonne ab. Da gibt es den schnellen Sonnenwind, der kommt aus sogenannten Löchern in der Sonnenatmosphäre. Das heißt, da ist keine Corona oder keine Atmosphäre in größeren Höhen vorhanden und die Prozesse, die zur Beschleunigung führen, treten kurz über der Sonnenoberfläche selbst auf.
Die Korona ist die stark aufgeheizte äußere Atmosphäre der Sonne. Sie reicht je nach Sonnenaktivität etwa 1 bis 3 Sonnenradien weit ins All hinaus und geht kontinuierlich in den Sonnenwind über. Während in der Korona Magnetfelder das Material festhalten, kann es in koronalen Löchern entweichen.
Wenn die Löcher in Richtung der Erde zeigen, dann können wir mit schnellem Sonnenwind rechnen. Das haben wir insbesondere auch über den Sonnenpolen festgestellt, wo die Löcher primär sitzen. Dann gibt es den langsamen Sonnenwind, der hat dann nur noch die halbe Geschwindigkeit von etwa 300, 400 Kilometer pro Sekunde. Da gibt es verschiedene Mechanismen, sodass man annimmt, dass die Magnetfelder nie konstant sind oder vollkommen geschlossen, weil ja auch die Sonne ein Gasball ist, wo ständig dynamische Prozesse stattfinden, sodass dann immer da Teilchen rauslecken auf verschiedene Art und Weise, die dann aber nicht so auf diese hohen Geschwindigkeiten kommen. Das ist der langsame Sonnenwind.
Dazu kommen noch sporadische Massenauswürfe, die auf einen Schlag riesige Mengen an Materie ins Weltall schleudern und den Sonnenwind gewissermaßen zum Sturm anwachsen lassen. Astronomen beobachten die Vorgänge auf der Sonne inzwischen sehr genau, sowohl mit Teleskopen auf der Erde als auch mit Raumsonden im Weltall, sodass sie recht gut vorhersagen können, mit welcher Geschwindigkeit und Intensität der Sonnenwind in den kommenden Stunden und Tagen auf die Erde treffen wird. Die Vorwarnzeit hängt davon ab, um welche Art von Sonnenwind es sich handelt.
Bei Sonnenwind, schnellem Sonnenwind aus koronalen Löchern, wissen wir, dass die Geschwindigkeit 400 bis 800 Kilometer pro Sekunde beträgt und das entspricht einer Ausbreitungszeit von 2 bis 4 Tagen.
Der langsame Sonnenwind braucht sogar 5 bis 6 Tage bis zur Erde.
Sie hören Radio DARC. Heute geht es um das Weltraumwetter, verursacht durch die Aktivität unserer Sonne. Den sogenannten Sonnenwind haben wir gerade kennengelernt. Das ist ein stromgeladener Teilchen, die von unserem Zentralgestirn Tag ein, Tag aus in den Weltraum hinausgeschickt werden. Anders verhält es sich dagegen bei gewaltigen Sonneneruptionen, den sogenannten koronalen Massenauswürfen. Mehrere Milliarden Tonnen an heißem Gas werden dabei auf einen Schlag ins All katapultiert, mit enormen Geschwindigkeiten und auch Folgen für die Erde.
Diese Ausbrüche können dann zu Beschleunigungen von mehreren tausend Kilometer pro Sekunde führen. Und dann haben wir im Extremfall 12 Stunden, halben Tag etwa, die Ausbreitung des Sonnensturms von der Sonne bis zur Erde dauert. Und in der Geschichte, in den Aufzeichnungen, ist der kürzeste Zeitraum 14 Stunden gewesen, sodass wir diesen halben Tag annehmen für unsere Vorhersagen, Vorwarnung.
Bei solchen heftigen Teilchenschauern verformt sich die Magnetosphäre des Planeten und an den Polen treffen vermehrt Sonnenpartikel auf die Atmosphäre. Wenn die geladenen Teilchen den Stickstoff in der Luft ionisieren, flackern Polarlichter auf. Doch es gibt auch negative Folgen für die Erde und ihre Bewohner. Denn die geladenen Teilchen besitzen, ähnlich wie radioaktive Strahlung, eine ionisierende Wirkung und können dadurch das Erbgut schädigen oder elektronische Bauteile stören. Das gilt insbesondere für Astronauten oder Satelliten, die den natürlichen Schutzschild der Erde verlassen.
Natürlich ist es so, wenn man jetzt an die Raumfahrt denkt, dann ist natürlich eine Strahlungsbelastung für Astronauten eine sehr bedrohliche Sache, weil zum Beispiel der Mond keine Atmosphäre hat und Teilchenereignisse von der Sonne schon sehr hohe Strahlendosen auslösen können. Das gilt auch für den Flugverkehr, wenn viel geflogen wird, wobei da die Erdatmosphäre die abschirmende Rolle übernimmt.
Die aus dem All einprasselnden Teilchen werden zwar in der Atmosphäre abgebremst, doch durch indirekte Effekte kann es auch am Erdboden zu technischen Problemen kommen. Die geladenen Teilchen verformen nämlich das Erdmagnetfeld. Dieses zeitlich veränderliche Erdmagnetfeld induziert wiederum elektrische Ströme, zum Beispiel in Überlandleitungen oder Pipelines, mit beachtlichen Stromstärken von bis zu einigen 100 Ampere.
Und die Stärke dieser Ströme und die Frequenz dieser Ströme sind die beiden Faktoren, die auslösenden Momente für das System, für den Transformator. Das wird induziert in den Transformator und dann kann es zu Sättigungen führen, zur Erhitzung bis zum Ausfall.
Für die Betreiber von Stromnetzen ist die Vorhersage eines magnetischen Sturms also sehr wichtig. Ausfälle von größeren Teilen des Stromnetzes sind allerdings nur in Gegenden höherer geografischer Breiten zu erwarten, in denen die geladenen Partikel tief in die Atmosphäre eindringen. 1989 führte ein heftiger geomagnetischer Sturm etwa zu einem mehrstündigen Stromausfall in der Region um Montreal in Kanada. Häufiger kommt es hingegen zu Störungen im Funkverkehr und beim Signalempfang. Dabei führen nicht nur die geladenen Teilchen des Sonnenwinds zu Problemen. Neben den koronalen Massenauswürfen kommt es auf der Sonne auch zu Ausbrüchen elektromagnetischer Strahlung, sogenannten Flares. Das sind gewaltige Lichtblitze in weiten Wellenlängenbereichen bis hin zu ionisierenden UV- und Röntgenstrahlung.
Und diese Lichtblitze verändern die äußere Atmosphäre, wie es auch der dann später anströmende oder sich verändernde Sonnenwind tut. Dadurch wird die Teilchenzusammensetzung der Ionosphäre, also Atmosphärenschichten in 100 Kilometer Höhe und darüber bis etwa 1000 Kilometer Höhe beeinträchtigt, verändert. Es fließen Ströme und es kommen auch Dichteveränderungen zustande, die zum Beispiel zur größeren Reibung für Satelliten führen, sodass bei einem Sturm 1989, kann ich mich erinnern, der Solar Maximum Mission Satellit 5 Kilometer an Höhe verloren hat.
Die Vorhersage solcher Flares gestaltet sich derzeit noch schwierig, denn die elektromagnetische Strahlung bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort und erreicht bereits nach etwa 8 Minuten die Erde.
Das ist so, den Sonnensturm, das Eintreffen können wir vorhersagen mit einer gewissen Genauigkeit und haben dann Vorhersagezeiten von einem halben Tag bis zu mehreren Tagen. Was aber die Strahlungsausbrüche angeht, die sehen wir erst in dem Moment, wo sie auch stattgefunden haben. Dann ist das Licht aber schon da. Und das heißt, da müssen wir dann andere Vorhersagen ausarbeiten, zum Beispiel auf Gebiete auf der Sonne schauen, die wir mit dem Satelliten sehen, bevor sie der Erde zugewandt sind.
Die bisher betriebenen Sonnenbeobachtungssatelliten sind noch nicht speziell auf die Vorhersage des Weltraumwetters optimiert. Bisher liefern sie vor allem Daten, um die Mechanismen in der Sonnenatmosphäre besser zu verstehen. Satelliten, die wie die irdischen Wettersatelliten fortwährend Auskünfte über das Weltraumwetter geben, werden zurzeit geplant. Dabei ist nicht nur die Vorhersage von magnetischen Stürmen oder Flares relevant.
Damit man weiß, auch eine ruhige Phase, wenn wir sagen können, die nächsten 14 Tage ist auf der Sonne nicht viel los, dann kann man natürlich Messkampagnen planen, Landvermessungen mit GPS-Signalen durchführen, weil man nicht damit rechnen muss, dass die ganze Kampagne, die ja Geld kostet, Kosten verursacht, gestört wird. Das heißt, auch eine Vorhersage des ruhigen Sonnen- oder Weltraumwetters ist wichtig für uns.
Um das Weltraumwetter künftig besser vorhersagen zu können, müssen vor allem die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen noch besser verstanden werden, etwa wie genau koronale Masseauswürfe und Flares auf der Sonne entstehen. Die Vorwarnzeiten zu erhöhen und die Stärke eines bevorstehenden Sonnensturms abschätzen zu können, ist wichtig. Letztendlich aber müssen wir das Weltraumwetter, genau wie das Wetter auf der Erde, nehmen, wie es kommt. Es bleibt also nur, die von uns genutzten Technologien möglichst störungssicher gegen die Einflüsse des Weltraumwetters zu gestalten.
Zu spüren an diesem schönen Tag und bei dir zu sein. Du bist mein Licht im weiten Ozean, der Stern, der mich führt. Du bist die Sonne, die mir ein Lächeln schenkt, das Licht, das mich berührt. Du bist die Sonne.
Wir kehren zurück zu den Wurzeln des Rock'n'Roll.
SM Radio Dessau auf Mittelwelle. Von Oktober 2025 bis Februar 2026. Jeden Sonntag 22 Uhr auf 1476 kHz direkt nach Radio DARC. Die Themen von SM Radio Dessau findet ihr unter www.smradio-dessau.de sowie weitere Sendezeiten von SM Radio Dessau.
Oh, SM Radio. Musik, die mich anmacht. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Die Sonnenaktivität bleibt weiter relativ hoch, obwohl wir uns seit rund einem Jahr im Prozess der Talfahrt befinden, was den Status des aktuellen Sonnenfleckenzyklus angeht. Die DX-Jäger unter den Funkamateuren wird's freuen, denn sie erleben momentan noch immer gute Ausbreitungsbedingungen. Helfen tut auch der Winter, denn jetzt können wir mittags die höchsten Grenzfrequenzen erleben. Eine genauere Übersicht über das, was uns die Kurzwelle momentan so bietet, liefert uns jetzt wieder Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ja, die Sonnenaktivität reicht noch gut aus, um auch die oberen Bänder jeden Tag öffnen zu lassen. Die höchste nutzbare Frequenz erreicht zur Mittagszeit oft 35 MHz und mehr. Damit ist zum Sonnenaufgang das 15 Meter Band bereits in östliche Richtungen nutzbar. 10 Meter folgt dann etwa eine Stunde später. Eine Stunde vor Sonnenuntergang, also gegen 15 Uhr UTC, endet dort dann das Vergnügen und dann geht es mit der Muff rasant abwärts. Es ist für den nahenden Winter ganz normal, dass die Ionisation in der F-Region abends sehr schnell nachlässt. In den folgenden 1,5 Stunden schließen daher 12, 15 und 17 Meter schnell nacheinander. Dann bremst die Talfahrt etwas ab. Für das 20-Meter-Band ertönt der Zapfenstreich gegen 19 Uhr UTC. Allerdings gelten diese Zeiten für die Ionosphäre über unseren Köpfen. Westlich von uns ist die Ionisation abends noch höher, weil da die Sonne immer noch scheint, wenn sie bei uns schon untergegangen ist. Morgens gilt das umgekehrt Richtung Osten. Deswegen funktioniert es in diese Richtungen morgens etwas früher und abends etwas später immer noch, weil ja bei DX-Verbindungen unsere Signale erst in 1000 bis 2000 Kilometer Entfernung das erste Mal auf die Ionosphäre treffen. 45 bis 60 Minuten Bonuszeit gewinnen wir dadurch. Abends merkt man das zum Beispiel gut an den Stationen aus Südamerika. Die Sonnenaktivität ist gegenüber dem Aktivitätsmaximum vor etwas über einem Jahr schon ein spürbares Stück zurückgegangen. Der 81-Tage-Durchschnitt des solaren Flux, also über 3 Sonnenrotationen gemittelt, ist da ein guter Indikator. Der erreichte beim Maximum 227 Einheiten. Im Minimum wird er wieder um die 69 liegen. Im Moment beträgt dieser Wert 143 und liegt damit ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Maximum und Minimum. Die nächsten Tage wird dieser Durchschnitt noch etwas weiter zurückgehen, denn aktuell messen wir beim Flux nur Werte um die 120 Einheiten. Die Flair-Tätigkeit ist entsprechend bescheiden, lediglich C-Flares und da teilweise weniger als 10 pro Tag. Aber Besserung ist in Sicht. 2 aktive Regionen entwickeln im Moment etwas mehr magnetische Komplexität und dieses Wochenende wird die ehemalige Region 4274 wieder zurückkehren, die da vor 2 Wochen die ganz große Show abgezogen hat. Begleitet wird sie von mindestens 2 weiteren Regionen und zusammen werden die der Sonnenaktivität wieder einen Schub geben. Von diesen Fleckengruppen haben wir sogar aktuelle Bilder, wenn auch etwas unscharf, nämlich vom Mars-Rover Perseverance. Der Mars befindet sich aus unserer Perspektive gerade auf der anderen Sonnenseite und da ist es eine interessante Bereicherung. Für die nächste Woche wird der Flux jedenfalls zwischen 130 und 160 Einheiten erwartet. Wenig Sonnenaktivität bedeutet ein tendenziell ruhigeres Erdmagnetfeld. So war es auch bis zum Wochenanfang. Aber dann kam doch wieder schneller Sonnenwind aus einem koronalen Loch bei der Erde an und das Magnetfeld wurde zum Ende der Woche hin immer unruhiger. Das sollte sich über das Wochenende langsam beruhigen. Danach haben wir bis Mitte der Woche wieder Chancen auf mehr Ruhe, bis dann das nächste koronale Loch kommt. Und dann bleibt mir für dieses große Contest-Wochenende und die erste Adventwoche nur noch ein Wunsch. Good DX!
Musik.
das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.